Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Dom und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute, wie man am Titel sieht, mal mit einem ganz neuen Format am Start und mit einem Gast, dem lieben Dennis von German Football Podcast. Dennis, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hi, ich bin Dennis, bin 24, schaue jetzt so seit ungefähr 10 Jahren Football, bin Seahawks-Fan und habe mit ein paar Freunden, ich sehe schon, Dom verzieht das Gesicht, irgendwas mit Vögel ist die Hauptsache, ich habe mit Freunden jetzt auch einen Podcast gestartet vor ein paar Monaten nach der NFL-Season. Haben wir uns da mal rangewagt. Und das hat dann das Ganze ergeben, dass ich jetzt mit Domme mich ganz gut verstanden habe. Er war auch schon mal bei uns zu Gast. Und deswegen bin ich jetzt da. Und wir wollen zusammen ein neues Format in Umlauf bringen. Ja.
Ja, auf jeden Fall, falls ihr den Podcast von Dennis noch nicht gehört habt, ich packe alles in die Shownotes. Also unbedingt mal reinhören, sehr, sehr zu empfehlen. Wir haben uns, es ist Off-Season, es gibt nicht viel, worüber man reden kann, ein neues Format einfallen lassen. Und zwar was, das wir eigentlich beide spontan ganz witzig fanden. Im Endeffekt läuft das so ab, entweder zu zweit oder wir sind mehrere Leute. Das kommt halt dann immer drauf an, wie viele Leute man tatsächlich zusammenbekommt. Einer nennt eine Position und sagt Top 5 und du musst dann praktisch aus dem Stegreif deine Top 5 Spieler nennen. Und dann wird halt noch ein bisschen über die Spieler gequatscht. Also ich glaube, das ist was, das für die Off-Season ganz gut passt. Und geplant ist es, dass wir es immer abwechselnd bringen. Also eine Folge bei mir, eine Folge bei Dennis und den Jungs. Also genau, heute kommt die erste Folge bei mir und dann schauen wir mal, wann die nächste kommt. Dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich mal an, oder?
Ja, ich habe mir für heute tatsächlich die erste Top 5 für dich ausgedacht. Ich habe mir dann auch die Notizen quasi dazu gemacht und Domme darf das Ganze jetzt aus dem Stegreif beantworten. Und zwar geht es gar nicht so direkt um eine Position an sich, sondern es geht eher um ein aktuelles Thema mit reinzunehmen, um mehrere Leute. Das heißt, in dem Fall würde ich gerne von dir wissen, es gab ja in dieser Woche einen Trade, der das Ganze so ein bisschen aufgemischt hat. Und zwar ist ja Julio Jones zu den Tennessee Titans getradet worden. Und jetzt wurde natürlich viel darüber geredet, dass er zusammen mit AJ Brown ja schon ein ganz gutes Duo bildet. Deswegen wäre jetzt für die erste Folge Top 5 meine Frage an dich, wer sind denn die Top 5 Wide Receiver Duos in der Liga für die nächste Saison?
Boah, okay. ich sehe schon, wir fangen nicht einfach an. Boah, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich würde jetzt erstmal ein paar in den Raum werfen und dann sortiere ich die nachher. Ich notiere mir nur die mal nebenbei mit, an die ich jetzt so denke. Was mir da auf jeden Fall, mit wem fange ich an?
Willst du 5-1 oder fängst du oben mit dem besten Team an?
Ich glaube, ich muss erstmal ein paar wirklich in den Raum werfen, um mir mal darüber klar zu werden, weil wir inzwischen so viele gute Wide Receiver Duos haben. Wer mir definitiv in den Sinn kommt, hast du gerade auch schon angesprochen, Julio Jones und AJ Brown. Die würden mir definitiv in den Kopf kommen. Tampa Bay mit Mike Evans und Godwin. Cardinals könnten extrem gut sein mit D-Hop und dann entweder wahrscheinlich eher AJ Green als Fitzgerald. Puh, auch mit den ganzen Trades, Alter.
Soll ich dich mal ein bisschen unterstützen? Soll ich dir mal ein paar Zahlen in den Raum werfen? Oder
würde vielleicht nicht schaden, ja.
Okay, also Julio Jones, AJ Brown und Chris Godwin, Mike Evans, das wären auf jeden Fall auch Leute, die ich in meinen Top 5 hatte. Ich habe mir auch noch logischerweise schon vorher eine Liste gemacht, das soll ja eher dich überraschen. Und würde mal als Seahawks-Fan das Seahawks-Duo mit in den Raum reinwerfen, mit DK Metcalf und Tyler Lockett. Die haben nämlich letztes Jahr als einziges Duo in der NFL beide die 1000 Yards voll gemacht und dazu noch jeweils 10 Touchdowns gescored.
Das war definitiv auch wen, den ich für die Top 5 in Betracht gezogen hätte. Wen du meiner Meinung nach auch überhaupt nicht rauslassen kannst oder zumindest sehr stark darüber diskutieren musst, sind OBJ und Jarvis Landry.
Ja.
Dann würde mir noch einfallen Murray Cooper und CeeDee Lamb.
Die habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Dazu kann man auch nur sagen, dass die ja sogar noch einen dritten starken Wide Receiver mit Michael Gallup am Start haben. Lamb letztes Jahr auch fast die 1000 Yards erreicht in seiner Rookie-Season. Cooper hat gute Zahlen aufgelegt, auch 92 Receptions, beide jeweils 5 Touchdowns. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass letztes Jahr die Quarterback-Position auch ein Problem war. Also Andy Dalton und DiNucci und Gilbert haben von den 16 Spielen insgesamt 11 Spiele gemacht, also Prescott nur 5. Und deswegen sind die bei mir auf jeden Fall auch dabei. Und da denke ich auch, gerade weil Prescott zurückkommt und CeeDee Lamb jetzt in sein zweites Jahr reingeht, vielleicht wird sogar Michael Gallup noch weggetradet, man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Paar, was ich auf jeden Fall dicke auf dem Zettel habe für nächstes Jahr.
Ja, ich leider auch. wen ich auch noch in den Raum werfen würde, vor allem weil die Quarterback-Position nicht gut besetzt ist, aber die beiden in meinen Augen eigentlich immer sehr überzeugend sind, Adam Thielen und Justin Jefferson.
Yes, die habe ich auch bei mir tatsächlich. Jefferson, ja. Letztes Jahr All-Time-Rookie-Record aufgestellt, glatte 1400 Yards, 7 Touchdowns dazu, und auf der anderen Seite hast du Adam Thielen, der hat die 1000 nicht ganz voll gemacht, aber war zumindest, was die Touchdowns angeht, und gerade in der Red Zone mit seinem Footwork extrem erfolgreich, hat 14 Touchdowns gemacht, war, glaube ich, nach unserem Green Bay Wide Receiver.
Adams.
Adams, genau, war das, glaube ich, der zweit- oder drittbeste Wert, was zumindest die Touchdowns angeht. Und das alles, obwohl die Vikings in der Offense gar nicht mal so oft den Ball passen. Also in Pass-Attempts waren sie auf Platz 27. Und dann da zwei Leute zu haben, die solche Zahlen abliefern, mit Kirk Cousins, der vielleicht nicht der Top-5-Quarterback ist, den vielleicht Metcalf und Lockett zum Beispiel haben.
Definitiv war es ein Duo, das mir spontan auch noch einfallen würde, wären Cole Beasley und
Stephon Diggs.
Stephon Diggs, genau. Diggs ist halt für mich im Moment einer der besten Receiver, die wir in der NFL haben. Und Cole Beasley letztes Jahr ja auch, wenn ich nicht komplett daneben liegt, echt mindestens sehr solide Zahlen aufgelegt. Also
ja. Ja, Diggs hat letztes Jahr die Liga angeführt in Yards, über 1500 gemacht, dazu 8 Touchdowns. Das sind fast 100 Yards pro Game, also 95,9. Man kann sagen, er knackt eigentlich jedes Spiel fast die 100 Yards. Und Beasley ist sogar in das All-Pro-Team gekommen, ich glaube in das All-Pro-Second-Team als Slot-Receiver, und hat auch, ihm haben nur 30 Yards gefehlt, 20 Yards gefehlt, um die 1000 voll zu machen. Also das ist auch jemand, den ich sehr hoch eingeschätzt habe. Aber ich glaube, wir müssen langsam mal anfangen, nicht nur die Namen zu nennen, sondern das auch irgendwie in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen.
Oh Mann. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt 6-7 Duos genannt. Die Cardinals schmeiße ich raus.
Ja.
Weil Fitzgerald ist mir zu alt. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr krass überzeugen kann. Und AJ Green, ich würde fast drauf tippen, ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber ich würde fast drauf tippen, dass er sich wieder verletzt. Jetzt sind wir letztes Jahr, hat er auch nicht sonderlich überzeugt, also die schmeiße ich schon mal raus. Wen ich auf jeden Fall, ich muss mir jetzt nebenbei eine Liste machen, damit ich den Namen nicht, damit mir die Duos nicht wieder entfallen, die ich aufzähle. So, Word, wo bist du? Hier. Ja, das ist so schwer, das alles im Kopf zu behalten, Mann.
Das stimmt, ja, aber das macht ja den Reiz aus, dass das du stimmt, vorher keine Ahnung Fall, hast, ja. In welche Richtung es geht.
Ah, oh, vor allem, okay.
Soll ich dir nochmal sagen, wen wir so in den Raum geschmissen genau. hatten?
Genau, zähl ihn mal nochmal
also
auf.
Wir hatten von den Buffalo Bills Stephon Diggs mit seinem Slot-Receiver Beasley. Wir hatten das Dallas-Duo, beziehungsweise fast schon Trio mit CeeDee Lamb und Amari Cooper, die jetzt Dak Prescott zurückbekommen. Wir gehen hoch nach Minnesota, wo wir Justin Jefferson, die Yard-Maschine, mit Adam Thielen, die Touchdown-Maschine, kombinieren. Dann haben wir eine ähnliche Kombination in Seattle drüben, wo Metcalf das Vieh ist und Lockett der sichere Receiver, der letztes Jahr die 100 Receptions voll gemacht hat. Dann das neue Traumduo, jetzt nach dem Trade, mit Julio Jones und AJ Brown. Beides übelste Monster. Der eine erfahrene, der andere geht in sein drittes Jahr, hat jetzt auch schon gute Zahlen aufgelegt, bekommt jetzt nochmal mit Julio Jones eine zweite Waffe mit dazu. Und wir haben natürlich, die darf man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, in Tampa Bay, Defending Super Bowl Champion Chris Godwin, Mike Evans.
Und wenn ich noch aufgezählt hatte, glaube ich, waren die Browns mit Landry und OBJ. Ja.
Genau.
So, jetzt sind wir bei 8 Teams. Nee, 7, sorry. Ah. Uiuiui, okay. Ich glaube, es ist fast einfacher zu sagen, wer für mich das beste Duo ist. Ich sag's überhaupt gar nicht gern. Aber ich glaube fast, dass ich die Cowboys für nächstes Jahr auf 1 setzen muss.
Okay.
Sehr, sehr widerwillig. Ich schließe nicht aus, dass ich es gleich noch umsortiere, aber für jetzt würde ich die Cowboys auf 1 setzen.
Das ist, kommt für mich überraschend. Die hätte ich tatsächlich ein bisschen weiter unten, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil das Potenzial halt noch da ist. Ich meine, Cooper ist erst 26, CeeDee Lamb kommt aus seiner Rookie-Saison und das ist vielleicht hinter der Justin Jefferson-Saison so ein bisschen untergegangen, dass er eigentlich auch richtig gute Zahlen aufgelegt hat. Jetzt kommt
Dak zurück.
Das kann
auf allen Zylindern feuern. Das kann richtig, richtig böse werden, ja. Wenn du, denke ich, einfach mal, auch weil sie einen verdammt guten Quarterback eben haben, the greatest of all time, um ein bisschen zu spoilern, da definitiv oben auf, ich setze jetzt vorerst auf 2, wären für mich die Buccaneers mit Evans und Goodwin.
Die habe ich tatsächlich auch sehr hoch. Da muss man mal gucken. Goodwin hatte letztes Jahr so ein bisschen Verletzungsprobleme, hat deswegen nur 840 Yards gemacht, aber das Ganze in 12 Spielen. 2019 hat er eine kranke Saison aufgelegt mit 9 Touchdowns und über 1300 Yards. Und was bei Mike Evans so verrückt ist, meiner Meinung nach, oder was sehr überzeugend ist, dass er in seinen bisherigen 7 Saisons, die er gespielt hat, 7-mal die 1000-Yard-Marke geknackt hat. Also das ist auf jeden Fall schon
ist, an Konstanz kaum zu auch überbieten. Auch nicht komplett daneben liegt tatsächlich ein NFL-Record. Ich glaube, dass es keinen Wide Receiver gab, der in seinen ersten 7 Seasons über 1000 aufgelegt hat jeweils.
Das glaube ich auch. Dazu letztes Jahr noch 13 Touchdowns gemacht, was der 4. Platz in der NFL war. Und was man dann vergisst, wenn man sagt, Evans geht jetzt in sein 8. Jahr, der Kerl ist erst 27.
Ja.
Und Goodwin noch 2 Jahre jünger mit 25. Also das ist wirklich schon eine Überlegung wert, die ziemlich weit nach oben zu stecken.
Wobei man fairerweise sagen muss, es kann auch sein, dass das Duo einfach nicht so krass raussticht, weil ja auch noch um sie herum, also extrem besetzt ist. Ich meine, du hast Antonio Brown resigned, du hast Scotty Miller, du hast der Dude, der im letzten Draft von Minnesota gekommen ist, dessen Namen ich mir nie merken kann.
Ich glaube, ich weiß. Ja,
der mit Bateman zusammen Wide Receiver gespielt hat.
Im Draft haben sie noch jemanden geholt. Und Gronk ist natürlich auch noch da.
Gronk ist auch noch da. Also die sind da schon sehr, sehr gut besetzt. Trotzdem, vielleicht vorerst auf 2 wäre aber dann eine Überlegung, die vielleicht noch weiter runterzusetzen. So, jetzt haben wir Dallas raus, jetzt haben wir die Buccaneers, jetzt habe ich noch 3 Spots und 5 Teams. Die Vikings müssen rein. Die müssen rein, auch mit Kirk Cousins als Quarterback, von dem ich nicht sonderlich überzeugt bin. Aber Jefferson und Thielen sind einfach so ein gutes Duo. Und das ist halt anders als bei den Buccaneers oder bei anderen Teams, dass du da sagst, sie sind auf Wide Receiver 3, Wide Receiver 4 noch ultra tief besetzt. Bei denen, ja, machen eigentlich schon die beiden Jungs die Party. Also die habe ich vorläufig jetzt auch mal auf 3. Kann aber gut sein, dass ich die runtersetze. Ich muss jetzt nur mal vorsortieren.
Ja, da habe ich so 2 kleine Fragezeichen. Also was ich jetzt als kleineres Problem sehe, ist das Alter von Adam Thielen. Der ist 31 geworden. Mittlerweile ist er jetzt für einen Wide Receiver nicht mehr der Jüngste. Aber man muss sagen, gerade weil ich Doug Baldwin in Seattle gesehen habe, der auch davon gelebt hat, von seinem Release und von seinem Footwork, dass sowas eigentlich immer besser altert, als wenn du so einen Wide Receiver bist, der auf deine körperlichen Gegebenheiten angewiesen ist. Also ich glaube, auch wenn man sich einen Larry Fitzgerald zum Beispiel anschaut, der einfach dann gute Hände hat, dass man da durchaus schon noch zwei, drei gute Saisons von Thielen erwarten kann. Das andere größere Fragezeichen, was ich auch schon gesagt habe, dass die Vikings halt generell mit Cook den Ball nicht so oft in die Hände von Kirk Cousins geben werden. Mhm. Und der dritte kleinere Punkt ist halt auch die Frage, was von Jefferson in seinem zweiten Jahr kommt. Also man hat es ja schon öfters von diesem berühmten Sophomore Slump gehört, dass dann nach einer guten Rookie-Saison, wenn die Defense dann letztes Jahr vielleicht nach dem Abgang von Stephon Diggs sich eher auf Thielen vorbereitet hat, dass du dann natürlich eher das 1 gegen 1 vielleicht bekommst auf deiner Seite. Und jetzt ist natürlich Jefferson bei jedem Team als Number One Receiver auf dem Schirm. Mhm. Da wird er wahrscheinlich auch deutlich mehr Double Teams sehen.
Das ist definitiv ein guter Punkt, ja. Wo wir schon beim Alter sind. Ah, ich habe Probleme, die Bills reinzunehmen. Einfach Cole Beasley ist jetzt 32. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch 33. Nein, er ist im April 32 geworden, okay. Bei Cole Beasley ist halt auch das Ding, man guckt durch seine Karriere. Er hat keine einzige Season über 1000 Yards. Das war letztes Jahr eigentlich seine beste Season in seiner ganzen Karriere. Aber Stephon Diggs ist so ein Biest. Das ist sehr, sehr schwer.
127 Catches letztes Jahr. Mhm. Und sie hatten letztes Jahr auch noch Brown in der Offense. Ich glaube, der hat sich in der Offseason den Raiders angeschlossen. Also da könnten eventuell noch ein paar Catches rüberwandeln. Ja,
stimmt schon. Also
ist halt die Frage, ob nach 127, ob da nicht die Decke irgendwann erreicht ist, weil eine 150 Catch-Season ist, glaube ich, als Nicht-Slot-Receiver durchaus sehr ambitioniert.
Das stimmt, ja. Wen ich auf jeden Fall reinnehme, sind die Browns. Einfach nur OBJ ist für mich nach wie vor ein Top-5-Receiver in der NFL. Letztes Jahr ja auch relativ früh verletzt gewesen. Eines der ersten Spiele war das ja gleich, wo er sich sein Kreuzband gerissen hat. Jarvis Landry, absolutes Viech. Klar, die sind gerade auch auf Tight End gut besetzt und auch Donovan Peoples-Jones hat zum Beispiel letztes Jahr eine echt gute Season gespielt. Aber einfach dadurch, dass sie Baker Mayfield haben und Baker für mich. Ich bin sehr großer Baker Mayfield-Fan, muss ich dazu sagen. Schon als er gedraftet wurde, aber Baker ist für mich eigentlich so ein Sleeper-Kandidat für den MVP dieses Jahr.
Okay, ich muss sagen, die hatte ich gar nicht oder habe ich gar nicht auf dem Zettel. Zu denen habe ich mir nicht mal die Stats rausgeschrieben. Ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut. Odell Beckham letztes Jahr 7 Spiele gemacht, 319 Yards, 3 Touchdowns. Hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, aber das sind im Endeffekt 45 Yards pro Spiel. Und eigentlich habe ich bei jedem Duo, was ich jetzt aufgeschrieben habe, hat der bessere Receiver mindestens 80 und der Wide Receiver Nummer 2 mindestens 60 Yards gemacht pro Spiel. Der einzige, wo das nicht der Fall ist, ist bei CeeDee Lamb und der wird nächstes Jahr da sicher noch draufpacken. Und selbst Jarvis Landry, der 15 Spiele gespielt hat, kommt nur auf 56 Yards per Game und das sind 840 Yards in der Saison und auch nur 3 Touchdowns. Und das ist mir dann halt hinten raus gegenüber den anderen 8 Duos, die wir da im Raum geworfen haben. Mhm. Zumindest für mich, gerade auch, weil Beckham dann verletzt war, wer weiß, wie der wiederkommt. Es lief ja ohne ihn auch ganz gut, da sind ja auch immer wieder Trade-Gerüchte am Start. Das ist mir, wenn wir jetzt sagen, Saison 2021, ist mir das zu gewagt, sage ich jetzt mal, um die in die Top 5 reinzunehmen. Also ich kann verstehen, wenn du es machst, weil du sagst, Jarvis Landry ist eine sichere Anspielstation und ich habe OBJ, der gehört immer noch zu den besten Wide Receivern, aber zumindest basierend auf letztem Jahr musst du da die schon mit Potenzial da reinnehmen.
Definitiv, ja. Also gerade auch wenn man reinschaut, OBJ hatte in den Spielen, die er gemacht hat, auch nur 23 Catches. Was definitiv eigentlich nicht die Nummer ist, die OBJ in Catches per Game hat. Aber ich weiß nicht, OBJ ist für mich ein Spieler, wenn der fit ist. Und wenn es bei dem Team läuft, dann ist der mindestens, also dann ist es definitiv ein Kandidat für die Top 3. Und Jarvis Landry ist immer eine solide Nummer 2. Klar, wenn er die Nummer 1 übernehmen muss und du dann in DDP reinschmeißen musst als Nummer 2 Receiver, klar kann es eng werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn OBJ und Jarvis Landry beide fit sind, plus Baker Mayfield gut spielt, wovon ich schwer ausgehe, ist das definitiv ein Wide Receiver-Duo, das für mich absolut durch die Decke gehen kann nächstes Jahr. aber vielleicht wahrscheinlich dann doch eher ein Kandidat für Nummer 5, die ich gerade so reinrutschen lassen würde. Jetzt ist dann die Frage, wer kommt auf Nummer 4?
Ein Spot ist noch offen, oder?
Richtig. Ich habe noch zwei Teams. Ich habe die Seahawks und ich habe die Bills. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer.
Ich glaube, nach Quarterback ist es da auch schwierig zu gehen, weil die dürften beide zumindest da keine Probleme haben.
Eben. Josh Allen ist für mich definitiv zurzeit ein Top 10 Quarterback in der NFL, ohne Frage. Das ist
echt. Soll ich dir statsmäßig noch ein bisschen weiterhelfen, dass du dann die Seahawks auswählst?
Kannst es gern versuchen.
Nein, wir können es ja nochmal durchgehen. Also der direkte Vergleich wäre Metcalf mit 83 Receptions für 1300 Yards und 10 Touchdowns. Hat alle Spiele gemacht letztes Jahr, sind 81 Yards per Game. Und hat jetzt in den zwei Saisons, die er gespielt hat, 2200 Yards insgesamt gemacht. Auch 15,6 Yards per Catch, also das ist wirklich auch, was die Tiefe angeht, und 17 Touchdowns. Und demgegenüber steht als Number One Receiver sozusagen Stephon Diggs, der letztes Jahr 127 Catches für 1500 Yards und 8 Touchdowns gemacht hat. Das sind die eben angesprochenen fast 100 Yards per Game, also 96. Also da sehe ich den Vorteil schon noch bei Stephon Diggs, wobei man sagen muss, dass Metcalf da natürlich auch in seinem dritten Jahr nochmal die Möglichkeit hat, einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Auf der anderen Seite, der Punkt, der meiner Meinung nach eher an die Seahawks geht, ist halt, dass Tyler Lockett letztes Jahr 100 Bälle gefangen hat, auch die 1000 Yards geknackt und auch 10 Touchdowns gemacht hat. Er hat auch alle Spiele gespielt und ihm gegenüber steht halt der doch etwas betagte Cole Beasley, der 82 Receptions für 970 Yards hatte und vor allem nur 4 Touchdowns.
Ja, und auch wenn man sich 2019 anschaut, Lockett auch über 1000 Yards, Beasley in seiner Karriere nicht einmal über 1000 Yards, also
Lockett hat in den letzten drei Saisons noch dazu jedes Mal eine Catchrate von über 74,5% gehabt und vor zwei Jahren hat er tatsächlich mit Russell Wilson zusammen ein Perfect Passer Rating gehabt, also sobald Wilson den Ball zu Lockett gespielt hat, stand dann 158,3 auf der Anzeigetafel sozusagen. Und auch in den letzten drei Jahren, ihr merkt schon, ich mache da ein bisschen Lobbyarbeit, 28 Touchdowns, also das waren 10, 8 und jetzt wieder 10. Und das Ganze bei immer zunehmenden Catches, also er hat dann Metcalf sozusagen die Number-One-Rolle so ein bisschen überlassen, macht jetzt mehr Catches, also seine Yards per Catch gehen deutlich nach unten. Hat 57 Catches gehabt für 1000 Yards, jetzt 100 Catches für 1000 Yards. Aber er hat halt auch die Hände dazu. Also der fängt, wie gesagt, jeden von 4 Bällen sind 3 bei ihm.
Ja, ja. Es ist sehr, sehr, sehr schwer und auch eng. Aber ich glaube, ich muss mit den Seahawks gehen, einfach weil die Nummer 2 besser besetzt ist.
Ja, also, ich sehe auch
zusagen muss, ich weiß nicht, wie du das als Seahawks-Fan siehst, aber DK Metcalf ist in meinen Augen absolutes Viech, aber es ist immer sehr, sehr beunruhigend, wie sehr Jalen Ramsey den dann doch in die Tasche steckt. Also das ist mir die letzten Jahre, ist mir letzte Season krass aufgefallen.
Ja, ist schwierig. Also alle anderen hat er relativ dominiert, muss man sagen. Also auch Stephon Gilmore als damals noch reigning defensive Player of the Year. Ja. Aber tatsächlich waren, ich glaube, das war nicht wirklich so richtig Metcalfs Schuld tatsächlich. Also es war ja die gesamte Seahawks-Offense, die dann da in der zweiten Hälfte der Season mächtig ins Stottern gekommen ist. Jetzt hat man zudem von den Rams den Offensive Coordinator, beziehungsweise jetzt von den Rams sich seinen neuen Offensive Coordinator geholt. Ich denke, da wird sich in der Offense noch einiges tun. Das Ganze wird wahrscheinlich mehr auf Tempo ausgelegt sein und Wilson vielleicht noch mehr aus der Pocket rauszubringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das passlastige Spiel vielleicht effizienter wird, als es dann letztes Jahr war, weil nach der Hälfte der Saison war das Passspiel von Seattle letztes Jahr durchschaut und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr vielleicht doch so ist, dass er da seinen Mann stehen könnte, auch gegen Jalen Ramsey.
So, dann steht jetzt die Top 5 fürs Erste. Jetzt wird die noch ein bisschen umstrukturiert. Ich glaube, die Browns bleiben auf 5. Ich befürchte auch, dass die Cowboys auf 1 bleiben. Einfach weil die in meinen Augen wird das Duo einfach mehr Receptions und mehr Yards haben, als es bei den Buccaneers der Fall ist, weil die einfach so unglaublich tief sind auf Wide Receiver. Buccaneers würde ich trotzdem auf 2 lassen, einfach basierend darauf, wie gut das Wide Receiver-Duo einfach ist. Also Mike Evans und Chris Godwin haben eine immense Qualität. Noch dazu, Godwin spielt ja auf dem Franchise-Tag dieses Jahr. Also der wird sehr motiviert sein, nochmal richtig abzureißen, um einen richtig fetten Vertrag zu bekommen. Cowboys 1, Buccaneers 2. Bleibt so stehen. Seahawks, Vikings. Enge Sache, aber ich glaube, dass ich die Seahawks auf 3 packe und die Vikings auf 4.
Kurze Zwischenfrage.
Ja?
Was ist mit Julio Jones und AJ Brown?
Stimmt, ich habe die Dings vergessen. Damn.
Deine ganze Top 5, die jetzt so schön geordnet war, wieder durcheinander zu bringen,
Eieiei,
ist
ja,
die Frage,
stimmt.
wer fliegt raus?
Tennessee,
Oder schiebst du das jetzt auf die müssen sich erst einspielen und sie haben Derrick Henry, der wird wieder für 8000 Yards laufen und ja, Ryan Tannehill spielt zwar ganz gut, aber wir müssen mal gucken. Vielleicht willst du ja die Schiene gehen und sie irgendwie auf den geteilten 5. oder auf den 6. Platz packen.
Ich befürchte fast, dass es genau auf die Schiene rauslaufen wird. Für mich sind die Bills nach wie die Bills, sage ich schon, die Titans nach wie vor ein Run-First-Team. Also vor allem, wenn du Derrick Henry hast, ist alles andere aus meinen Augen eigentlich auch relativ, ja, gewagt, würde ich behaupten. AJ Brown ist ein Viech, Julio ist ein Viech. Aber in Sachen Quarterbacks haben da die Browns für mich mit Baker Mayfield im Vergleich zu Tannehill einfach die Nase vorn. Das ist vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich Baker Mayfield einfach unglaublich feiere, aber es ist schwer. Ich bin kein großer Ryan Tannehill-Fan.
Ja
Ich
gut,
halte
aber
den.
es reicht ja, wenn du AJ Brown-Fan bist. Ja. Ich meine, 2000-Yard-Season, um da ein bisschen auf Mike Evans Spuren zu wandeln. Dazu 19 Touchdowns. Und die Play-Action-Offense funktioniert ja auch ganz gut, wenn Brown fast 18 Yards per Catch macht.
Ja. Ei.
Und jetzt kommt Julio Jones dazu. Der hat in 9 Spielen fast 800 Yards gemacht.
Stimmt, der hat in neun
Das war
Spielen
sein
gespielt letztes Jahr.
Career-Low mit
Ja.
86 Yards pro Game.
Ah, oh, verdammt.
Wir reden darüber, dass das sein schlechtestes Jahr war seit seiner Rookie-Season und er hat 10 Yards per Game weniger gefangen als ein Stephon Diggs, der die ganze Liga angeführt hat. In
Ja,
Yards,
sind
also.
voll rausgefallen. Aus meinem Gedankengang. Boah. Es ist eng, aber du hast recht. Dafür hat OBJ und Jarvis Landry letztes Jahr ein bisschen zu wenig gezeigt, dass er sich rechtfertigen könnte, dass ich die da drüber setze. Da ist schon durchaus was dran. Sache ist, jetzt ist halt die Frage, setze ich die nicht über die Vikings, weil beide Teams laufen viel. Jefferson kommt in sein Sophomore Year, wird wahrscheinlich um einiges mehr Aufmerksamkeit von der Defense bekommen, als er es letztes Jahr bekommen hat.
Um
Und
dagegen zu
Tannehill ist für mich besser
argumentieren,
als Cousins. Also.
ja, um dagegen zu argumentieren, Julio Jones letztes Jahr 7 Spiele verpasst. Nicht
Das stimmt.
viel jünger als Adam Thielen. Und dazu auch, naja, was die Touchdowns angeht, nicht so der. Also, das ist so das Einzige, was man ihm immer ankreiden kann. Also, letztes Jahr hat 3 Touchdowns gemacht. Und ich glaube, eine 10-Touchdown-Saison von ihm dürfte auch schon eine ganze Weile her sein.
Das ist tatsächlich gut möglich, aber ach, es ist schwer, ja. Halt wirklich keine Touchdown-Maschine. Das übernimmt bei Atlanta halt dann doch immer, hat gefühlt eigentlich immer eher der Nummer 2 Receiver übernommen, gell? Wenn ich jetzt mal, ich hab's jetzt nicht im Kopf, ich schau mal kurz nach, was Calvin Ridley letztes Jahr, wie viele Touchdowns der hatte.
Auf jeden Fall über 1300 Yards.
Ja, 1300 Yards, 9 Touchdowns. 7 und 2018 hatte der 10. Boah. Das Ding ist einfach, wenn Julio jetzt bei den Titans spielt, dann glaube ich, dass gegnerische Teams trotzdem Julio als den klaren Nummer 1 Wide Receiver identifizieren würden, ist jetzt einfach mein Eindruck, weil wenn du siehst, wie Julio in den Spielen von wem der immer gecovert wurde, auch in seinem Alter, das er ja jetzt wirklich hat, der ist ja jetzt 32. Ich glaube, dass AJ Brown noch besser spielen könnte, als er letztes Jahr gespielt hat. Das ist sehr, sehr erschreckend. Also,
ja, ich wollte es gerade sagen. Du hast Julio auf der einen Seite und dann guckst du rüber und der Klon von ihm steht auf der anderen Seite.
Ja, ja. Klon hat jetzt auch seine Nummer, ne?
Ja,
ja. Ja, Titans auf 4. Und Vikings auf 5. So, jetzt gehe ich das nochmal von oben durch, damit ich das auch so zufrieden sein kann. Ah, Cowboys, es tut weh, aber ja. Buccaneers, Seahawks, Titans, Vikings. Ja. Würde ich so stehen lassen.
Steht so.
Das sind meine Top 5 Wide Receiving Duos.
Also Cowboys 1, Bucks auf 2, dann die Seahawks.
Ja.
Danach kommt dann das neu zusammengestellte Traumduo bei den Titans. Mhm. Und ganz am Ende schaffen es die Vikings noch mit rein.
Genau.
Kann ich dir schon mal Props dafür geben, dass du die gleichen 5 Teams ausgewählt hast, die ich auch drin habe, tatsächlich?
Nice.
Ja, aber ich habe tatsächlich Chris Godwin und Mike Evans relativ, also habe die auf der 1.
Aha.
Ich bin ziemlich überzeugt von Julio Jones und AJ Brown, habe die auf der 2. Oh, Seahawks okay. Sind bei mir auch auf der 3. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich relativ überrascht war davon, dass du die Cowboys so weit vorne hattest. Die kommen bei mir auf 4 und ich hätte dann auf 5 auch die Vikings, um das Ganze abzuschließen.
Mhm.
Also zumindest da sind wir uns schon mal relativ einig. Hast du jetzt vielleicht zum Abschluss, weil ich da auch was vorbereitet habe, Duo, wo du sagst, das sind vielleicht junge Leute oder was man vielleicht nicht so auf der Rechnung hat, wo du sagst, die könnten nächstes Jahr richtig, richtig Gas geben? Weil wir würden da, glaube ich, so tatsächlich 3, 4, 5 Duos einfallen. Also mal abgesehen davon, dass Dix und Beasley bei mir dann auf 6 kommen würden, tatsächlich.
Mhm.
Die sind nicht weit hinten dran. Du hast jetzt schon OBJ und Landry genannt, aber die hatte man ja eigentlich auch immer so auf der Rechnung.
Junges Duo, das niemand auf der Rechnung hat, das ist jetzt eine absolute Boomer-Bust-Prediction, weil alles vom Quarterback abhängt. Aber Devontae Smith und Jalen Reagor.
Also gehst du da Fanbase-mäßig?
Da gehe ich Fanbase-mäßig.
Okay.
Es hängt alles von Jalen Hurts ab. Reagor ist in der Nummer 2-Rolle einfach besser aufgehoben. Devontae Smith, boah, schau dir seine College-Season an. Ich meine, ich glaube, du hattest den auch sehr hoch, wenn ich nicht daneben liege. Also, das ist wirklich ein Duo, das viele Leute, glaube ich, das wirklich unter dem Radar fliegt und die, je nachdem, wie Jalen Hurts spielt, wenn die O-Line fit bleibt, haben die Eagles für mich eine Top-3 O-Line. Und dann dahinter Jalen Hurts, wenn der ein gutes Jahr spielt, sind die Eagles für mich gerade in der Division. Ich würde sie nicht abschreiben, dass sie um die Division mitspielen. Aber es hängt halt alles von der Quarterback-Leistung ab.
Ja. Interessant, dass du tatsächlich, obwohl ich mir, glaube ich, noch 10 weitere Teams aufgeschrieben hast, dann einen Wide Receiver-Duo nimmst, das ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte, aber ich denke, da bist du am nächsten dran und das wirst du wahrscheinlich auch am besten beurteilen können. Ich würde da tatsächlich nochmal so ein paar Namen in den Raum reinschmeißen, die vielleicht so meine Top 10 vervollständigen würden.
Mhm.
Zum einen habe ich da noch Cooper Kupp und Robert Woods bei den Rams am Start. Die hatten beide letztes Jahr fast 1000 Yards.
Mhm.
Ein Team, was wirklich meiner Meinung nach gar keiner auf der Rechnung hatte, ist einfach Robbie Anderson und DJ Moore. Die waren nämlich neben Lockett und Metcalf letztes Jahr das einzige Duo, die beide die 1000 Yards geknackt haben.
Mhm.
Also das hat man irgendwie bei Carolina gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Da kommt jetzt mit Sam Darnold ein neuer Mann rein. Da habe ich mich in unserem Podcast tatsächlich schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, dass ich glaube, dass das tatsächlich funktionieren könnte, dass er da eine faire Chance bekommt.
Ich glaube auch. Aber einfach auch, weil er CMC hat, der natürlich als Quarterback ein absoluter Traum ist.
Ja. Um dann mal bei den guten Rookies von letztem Jahr zu bleiben, hat man mit Chase Claypool und Juju in Pittsburgh noch ein ganz gutes Duo. Wobei ich glaube, dass Big Ben seinen besten Football hinter sich hat. Also die würde ich eher hinten anstellen. Und
da würde ich ganz kurz einhaken, bevor es weitergeht.
Gerne.
Durchaus, also Big Ben hat seinen besten Footballer hinter sich. Ich bin auch nicht von Dwayne Haskins überzeugt. Und ich werde wieder unglaublich, ich werde wieder Twitter-Ads von irgendwelchen Steelers-Fans bekommen. Aber die Culture, die die da teilweise haben, ich weiß nicht, also Dwayne Haskins, Juju und Claypool passen für mich schon irgendwie zusammen, aber nicht im positiven Sinne. Also bei denen fehlt mir einfach absolut, ja, bei denen fehlt die Professionalität, ist hart, aber naja, die sind halt für mich so diese typischen große Klappe nichts dahinter Spieler.
Ja.
Also von dem her, die würde ich nicht nennen. Die schaffen es bei mir nicht rein, einfach weil sie zahlenmäßig da rein gehören. Aber glaube ich einfach, dass sie das mit ihrer Attitude, das wird nicht funktionieren.
Ja gut, also wir hatten in unserem Podcast tatsächlich auch mal eine Folge gemacht, wo wir einen Preview auf die verschiedenen Divisions gegeben haben und da habe ich auch so ein bisschen einen Rant abgelassen über die Steelers, also da, dass ich da von Front Office bis Coach über den allgemeinen Fahrplan, wie man das Ganze jetzt angeht, da irgendwie komplett die auf dem absteigenden Ast sehe, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wobei man schon sagen muss, dass gerade Claypool da schon letztes Jahr durchaus Potenzial gezeigt hat. Ich habe noch zwei andere Leute, die ich noch so in den Raum werfen würde und habe dann noch ein Duo, was ich glaube, was nächstes Jahr auch richtig, richtig abgehen wird und eventuell vielleicht noch auf der Quarterback-Position Unterstützung bekommt. Da ist so ein bisschen was im Busch. Also zum einen hatte Carolina letztes Jahr nicht nur zwei, sondern drei gute Receiver. Und Curtis Samuel ist jetzt nach Washington gegangen, um mit Terry McLaurin zusammen da ein neues Duo zu bilden. Ich finde, der fällt da immer, wenn man über A.J. Brown und Metcalf redet, immer so ein bisschen hinten runter. Letztes Jahr auch 87 Receptions, über 1100 Yards. Und das Ganze in der Washington Offense, die sicher nicht zu den stärksten Offenses in dieser Liga gezählt hat, um es mal gelinde auszudrücken. Und zum anderen muss man vielleicht über den besten oder ersten Wide Receiver aus diesem Draft reden, wenn man nach Cincinnati schaut. Die haben letztes Jahr Higgins geholt, der hat 900 Yards gemacht und 6 Touchdowns, dazu mit Boyd einen Slot Receiver, der das Ganze, wenn man über Duo redet, vielleicht schon wieder ein bisschen abwertet, weil das ja dann eher wieder ein Trio ist. Und natürlich Chase letztes Jahr nicht gespielt, vorletztes Jahr im College mit Burrow zusammen. 84 Receptions, 1780 Yards, 20 Touchdowns, 21,2 Yards per Catch. Also,
das wäre,
wenn du das
Eagles Duo, das man nennen kann, ja.
Wenn du das Eagles Rookie Duo nennst, dann, oder Rookie und Sophomore Duo nennst, dann.
Vielleicht muss ich das ein bisschen, den Take ein bisschen umstrukturieren. Cincinnati ist wahrscheinlich das junge Duo, das am meisten durchstarten wird. Bin ich mir ziemlich sicher, aber das Duo, das absolute Boomer-Bust-Duo ist in meinen Augen wirklich Rager Smith. Die könnten nächstes Jahr ein Top-7-Wide-Receiving-Duo sein. Oder die Eagles haben halt Wide-Receiver-Pest, so wie die letzten Jahre auch. Also die sind für mich ein absolutes Boomer-Bust-Duo, das halt auch niemand so richtig auf dem Schirm hat. Ja. Wen würdest denn du als Boomer-Bust-Duo nennen?
Was keiner auf dem Schirm hat, tatsächlich. Und zwar würde ich nach Denver gucken. Cortland Sutton, Jerry Jeudy.
Oh.
Das ist mein Boomer-Bust. Sutton war letztes Jahr nach dem ersten Spiel verletzt, hatte 2019 eine 1100-Yard-Season und Jerry Jeudy letztes Jahr 850 Yards. Jetzt nicht so die überragenden Zahlen mit 3 Touchdowns noch dazu, aber dass der gute Route-Runner ist, ist, glaube ich, erklärt sich von selbst. Und wenn da eventuell ich habe heute die Nachricht gelesen, dass anscheinend Deshaun Watson sehr interessiert ist, den beiden da in Denver Gesellschaft zu leisten. wenn da sich auf Quarterback vielleicht sogar noch was tut, ist das ein Duo, was bei mir, wenn die Saison 2021 rum ist, ein Team ist, was da eventuell ganz schnell in Richtung Top 5 reingerutscht ist. Also das wäre mein X-Faktor mit der Verletzung von Sutton letztes Jahr und mit dem Sophomore Slump eventuell von Jerry Jeudy, dass da natürlich große Fragezeichen da sind, auch was die Quarterback-Position angeht. Aber wenn sie schon letztes und vorletztes Jahr mit den eher schäbigen Quarterbacks solche Zahlen auflegen, dann Muss da nur einer reinkommen, der das Ei irgendwie mal halbwegs vernünftig in die Luft bringt und dann geht da die Post ab.
Ich sehe da auch einen anderen Quarterback spielen am Anfang der Saison, aber es ist nicht der Sean Watson. So viel kann ich schon mal sagen. Ich glaube, wenn sie für den Quarterback traden, dann wird das Aaron Rodgers. Das ist so den Spieler, den ich da sehe. Und wenn der Sean Watson getradet wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass er vor der Season getradet wird. Entweder kann und ich glaube auch nicht, dass er spielt. Ich glaube, der wird das Jahr einfach sitzen und nichts machen. Und dann ist es abhängig davon, wie Jalen Hurts spielt. Weil die Eagles haben nächstes Jahr potenziell 3 First-Round-Picks. Wenn Jalen Hurts nicht gut war, ist der Sean Watson für mich definitiv ein Spieler, den du bei den Eagles sehen könntest. Also, wäre der Sean Watson-Trade möglich? Ja, wahrscheinlich ja. Aber Denver sehe ich nicht.
Ja, wie gesagt, das kam nur heute in meinem Nachrichtenfeed die Nachricht rein, dass er da wohl
ich hab's auch gelesen, ja.
Mit diversen Leuten sich unterhalten hat, dass das ein potenzielles Trade-Ziel für ihn sein könnte. Wenn wir jetzt da sind und schon so ein bisschen vom Thema abgewichen sind, zum Abschluss nochmal würde ich die Miami Dolphins reinwerfen, was Deshaun Watson angeht. Oh. Wo ich ihn mir sehr gut vorstellen könnte, tatsächlich, wenn das Tour-Experiment, weil du gerade gesagt hast, vielleicht erst in der Saison getradet, wenn man da nach, sagen wir mal, 5, 6 Spielen sieht, dass er das Schiff nicht durch die Gewässer fahren kann, zielsicher, dann könnte ich mir vorstellen, dass Miami, ich meine, die müssten auch nachgelegt haben durch den Eagles Trade, was die Picks angeht, da doch das Arsenal hätte, um dann vielleicht den durchaus geringeren Preis von Deshaun Watson im Vergleich zu bevor es die Anschuldigungen gegen ihn gab, dass sie da bereit wären, das zu zahlen, weil das Roster, um weit zu kommen außenrum, haben sowohl die Miami Dolphins als auch die Denver Broncos. Ja.
Das ist definitiv gut möglich, ja. Dann würde ich sagen, wär's das für heute, oder? Danke, dass du dabei warst, Dennis, hat Bock gemacht.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall, wie gesagt, nächste Episode wird dann wahrscheinlich bei uns auf dem Kanal hochgeladen. Ich denke, das wird so weitergehen. Mal gucken, ob wir dann stur die Positionen abklappern oder da doch der ein oder andere Überraschungseffekt dann nochmal zwischendrin kommt. Und ja, genau, das war es dann eigentlich von meiner Seite. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand, du hast recht gut auf unsere Top 5 da reagiert und dir da doch zumindest eine Top 5 zusammengestellt, mit der ich einigermaßen mitgehen kann. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was da deine Eagles nächstes Jahr auf die Platte bringen. Und sag ciao, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir dann. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.